Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, mit Leichtigkeit deine Vakanzen zu besetzen und Menschen für dein Unternehmen zu gewinnen, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön, bist du heute hier dabei. Ja, und bevor dass wir konkret im Podcast starten, noch etwas in eigener Sache. Und zwar haben wir eine Checkliste entwickelt, 5 Gründe, warum es eben einfacher ist, Vakanzen über Social Media zu besetzen, als auf herkömmlichem Weg. Und falls dich das Thema interessiert, Social Recruiting, kann ich dir die Checkliste sehr empfehlen. Du findest sie bei uns auf der Webseite www.jobster.ca/checkliste. Da kannst du dir die Checkliste mit diesen 5 Gründen ganz einfach und kostenlos abladen. Ja, aber jetzt kommen wir zum konkreten Thema von heute. Und zwar habe ich mit dem Peter Weiss ein sehr tiefgründiges Gespräch darüber geführt, was Kultur auf Augenhöhe wirklich bedeutet. Und weil das Gespräch fast 1,5 Stunden gedauert hat, habe ich mich dazu entschieden, eben 2 Teile aus dem Podcast zu machen. Und heute der erste Teil. Ganz viel Spass beim Interview mit dem Peter Weiss. Ja, mein heutiger Gast ist Experte im Bereich Kulturentwicklung, Buchautor vom Buch «Hierarchfrei ist besser», Speaker, Inhaber von der Beratungsfirma PWP Peter Weiss Partner. Und in seiner beruflichen Laufbahn hat er sich intensiv mit dem Thema Kultur auf Augenhöhe und Selbstorganisation beschäftigt. Und wie es Unternehmen schaffen, das hierarchische Modell zu überwinden. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Und das Beste, am Ende des Podcasts verlosen wir noch unter allen Zuhörern 3 Exemplare von seinem Buch. Es lohnt sich also bis zum Schluss dran zu bleiben. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Peter Weiss.
Danke, Raphael.
Peter, zum Start, stell dich doch mal vor, wer bist du und wie bist du an den Punkt gekommen, wo du heute stehst?
Ja, gern. Ich habe ziemlich genau vor 27 Jahren angefangen, Firmen beraten, Führungskräfte trainieren. Ich habe in grossen Firmen geschafft, so multinationale Konzerne. Und dann sind so in der Pause von diesen Workshops sind so die Führungskräfte gekommen und haben gesagt, hey Peter, was wir da machen, das finde ich mega cool, aber das musst du nicht mit uns machen, das musst du mit denen da oben machen. Und dann nachher habe ich dann so müssen sagen, ja, würde ich gern, aber die hat mich nicht eingeladen. Und die sind so hoch oben in ihrem Bereich, wo man sie eigentlich gar nicht treffen kann. Das ist so ein abgeschotteter Bereich. Und da habe ich so gemerkt, dass ich vielleicht auf individueller Ebene etwas kann bewirken bei diesen Führungskräften, aber dass es kulturell in diesen grossen Firmen, dass das wie nicht einen Effekt hat, dass das nicht etwas bringt, weil das nicht von ganz oben gewollt wird und auch getragen wird. Und das ist so, vor etwa 8 Jahren habe ich einen Bericht gesehen, habe ich erfahren von der Firma Semco in Brasilien und habe dort gelesen, dass die Mitarbeiter, sind vor allem Männer, entscheiden lassen über Geschäftsvorfälle, wo sie arbeiten wollen, und so weiter, wie viel Stück sie wollen produzieren pro Monat. Und dann bin ich völlig hingerissen gewesen. Habe dann auch die Bücher gelesen, die der Inhaber geschrieben hat, der Ricardo Semler. Und von dort an habe ich mich sehr mit dem Thema befasst und finde es heute noch mega spannend, wie Mitarbeitende selber ihre Firma führen. Und habe auch dann, ja, so die Nachteile studiert von der hierarchischen Kultur und habe das ja alles im Buch geschrieben und vielleicht kommen wir heute auch auf das eine oder das andere zu sprechen.
Ja, fangen wir doch ganz vorne an beim Thema. Was ist für dich überhaupt Hierarchie?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Formen. Und wenn ich von Hierarchiefreiheit reden und auch für das plädiere, dann meine ich eine Hierarchiefreiheit frei von starren Hierarchien, wo man in einem klassischen Organigramm sieht, da oben und dann unten die Fältchen und dann geht es nochmal weiter runter, bis man dann irgendwie nach 7 Stufen bei den Mitarbeitenden unten landet. Ich meine die Hierarchien. Ich meine explizit nicht Hierarchien, wo jemand mit seiner Autorität, mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen mehr kann beitragen als andere oder auch in gewissen Situationen die Person ist, wo man fragt und sagt, hey Raphael, in dieser Situation sag du uns, was würdest du machen? Du hast da am meisten Erfahrung. Und dann ist das auch eine Art eine Hierarchie. Aber die meine ich nicht. Die finde ich natürlich, die finde ich völlig in Ordnung. Und die soll auch so sein. Ich meine so eben die starren Hierarchien, wo so gegossen sind in ein Organigramm und wo auch nicht wechseln. Also so ein Beispiel, das ich gern bringe, es ist so klar, wenn du katholisch bist, dann nachher wirst du vom Bischof gesegnet. Und es ist nicht so, dass nach einem Jahr du kannst sagen, du Bischof, wenn wir mal rotieren, ich tu jetzt mal ein Jahr lang, tu nicht dich segnen. Das ist undenkbar. Das ist ganz ein starres Bild, wo man eigentlich nicht dran rütteln kann. Und da sehe ich viel mehr Nachteil drin als Vorteil.
Jetzt hast du eben die Star-Hierarchie im Unternehmen angesprochen. Wie konkret zeigt sich so eine starre Hierarchie nachher dann auch im Unternehmenskontext?
Ja, da habe ich natürlich am Anfang sehr ein gespitztes Ohr, wenn ich mit Leuten rede. Und da höre ich so viele Sachen von Mitarbeitenden, wo sie nicht können, ihre Meinung sagen, wo sobald der Chef im Raum ist, sind alle still und sobald er wieder draus ist, da fließt es wieder, da redet alle miteinander. Und ich habe so ein Beispiel selber erlebt, wo ich für eine Firma geschafft habe, so eine traditionsreiche Schweizer Firma, und ich habe ein Coaching gemacht für einen Abteilungsleiter, der hat 80 Leute unter sich gehabt. Und ein Team von ihm, das ist gerade verwaist gsi, weil die Teamleiterin ein Burnout hatte. Und er hat mir dann ein bisschen erzählt, in dem Team gibt's 2 Pausenentli. Das sind also 17 Disponentinnen. Und man darf nur Pause machen, wenn man so ein Entli hat. Und das muss man dann auch mitnehmen in Pause. Und das ist einfach zum Steuern, dass nicht alle miteinander das Telefon verlöhnt und gehen Pause machen. Und die Teamleiterin hat dann dem Team ein Entli weggenommen, weil sie die Telefonie nicht im Griff haben. Und das hat bedeutet, dass 17 erwachsene Bürgerinnen und Bürger nur noch das Recht hatten auf ein Pause-Entli, weil die Chefin ihnen eins weggenommen hat. Und das ist so Kindergarten, wo für mich die Ausprägung ist von so starren Hierarchien. Und ich will ausdrücklich sagen, das hat nicht mit den Chefen zu tun, als Person. Also die leiden genauso unter dem System, sondern mir geht es ums System an sich, dass man wegkommt von dem System, dass es die Chefs braucht, wo kontrollieren, wo den anderen sagen, was sie zu tun haben, wo all die Sachen, die Gespräche führen, die Mitarbeitenden Gespräche, wo sie dann Bewertungen geben, wo, wenn du mit mir machst, du mir dann 3 Sternli gibst oder 4 oder ein C oder ein B. Noten, die hat man ersetzt, weil das würde es fest an die Schule erinnern. Aber es sind einfach Alternativnoten. Und es ist jemand, wo jemand anderen bewertet, beurteilt. Und ich habe mal bei einer grossen Firma, habe ich da dran geschafft, dass es zu einem Gespräch auf Augenhöhe wird, der Prozess. Und die Firma hat dann das gemerkt, dass da gewisse Chefs sich dann beeinflussen lassen von den Mitarbeitenden und hat das dann verboten. Also das Gespräch schon erlaubt, aber die Bewertung hat man nicht mehr können korrigieren. Also dem Chef seine Bewertung gilt oder der Chefin ihre Bewertung, die gilt und das Gespräch darf noch stattfinden, aber das darf keine Veränderung mehr geben bezüglich dieser Bewertung. Und das sind so Auswirkungen von der starren Hierarchie, wo ich nochmal betonen, da leiden genauso die Vorgesetzten drunter, weil sie sind nachher überlastet, sie sind der Flaschenhals, sie haben den ganzen Druck, müssen den Karren ziehen und die Mitarbeitenden, die gehen dann ins Kindich, machen sich dort ihr Nestli, machen Dienst nach Vorschrift, wie die Gallup-Studie jedes Jahr wieder zeigt. Und eigentlich ist es eine tragische Sache, dass wir mit dem System schon so viele Jahre kutschieren, obwohl eigentlich niemand richtig glücklich ist damit.
Wenn wir uns jetzt das Thema Hierarchie quasi ein bisschen aus einer Retro-Perspektive anschauen oder mal aus einer geschichtlichen Perspektive, woher kommen die hierarchischen Strukturen?
Also das habe ich nicht studiert. Das ist generell so, dass mich die Vergangenheit nicht so interessiert, sondern mehr die Gegenwart und was machen wir jetzt, der Zukunft. Was ich mir kann vorstellen, ist, dass in der Industrialisierung Patron gegeben hat, wo dann Arbeiter angestellt haben und die haben dann müssen schauen, dass die nichts klauen, dass die nicht saufen am Arbeitsplatz. Ich habe in meinem Buch habe ich eine Stelle, eine Fabrikordnung von einer, ich glaube, 1844. Und dort werden dann die Leute dann noch durchsucht, wenn sie heimgehen. Die werden, ja, es gibt eine Visitation, Leibesvisitation. Und wenn sie Fresskörbe bekommen von ihren Verwandten, dann nachher werden die Fresskörbe auch durchsucht und das wird kontrolliert. Und die Fabrikordnung, also man muss lachen und brüllen gleichzeitig, wenn man die liest. Und man meint, heute ist alles anders, aber der Geist ist immer noch da. Es ist immer noch der gleiche Kontrollgeist, dass man jetzt muss die Mitarbeitenden kontrollieren, sonst machen sie, was sie wollen. Und das wirklich auch kann passieren, ist für mich ein Folge vom System. Dass sie wirklich manchmal auch machen, was sie wollen, wenn sie Gelegenheit dazu überkommen. Aber sobald man sie in ein anderes System einführt, hört das auf. Und sie übernehmen die Verantwortung, sie verhalten sich wie Erwachsene. Aber der Schritt, der fehlt noch in den meisten Firmen.
Jetzt kann man ja sagen, quasi, dass die Kultur von der Hierarchie sich nicht wirklich verändert hat oder sich vielleicht ein bisschen verändert hat, ein bisschen angepasst hat an die aktuelle Situation, aber du hast es schön beschrieben, der Geist eigentlich immer noch der gleiche ist. Jetzt mal außerhalb von den Unternehmen, da hat es ja massive Veränderungen gegeben, jetzt seit, was du angesprochen hast, 1850 bis 2024, wo wir den Podcast aufnehmen. Ich meine, das sind fast zwei unterschiedliche Universen, wenn das miteinander vergleichen. Was hat sich da in den letzten Jahrzehnten außerhalb von den Unternehmen entwickelt oder weiterentwickelt, dass du eben sagst, hey, weißt du, dass auch das hierarchische Modell ist nicht mehr zeitgemäss?
Also was ich das Gefühl habe, dass in der Familie, dass da sich wirklich viel verändert hat, dass in der Generation, wo ich groß worden ist, ist einfach klar gewesen, der Vater bestimmt, der Vater sagt, was durchgeht, Mutter kuscht, tut dann vielleicht hindurch mit Freundinnen über die Tyrannen lästern am Telefon, das habe ich auch so mitbekommen. Aber sie würden sich nicht getrauen, da dagegen die Stimme zu erheben. Und da hat sich, glaube ich, schon wirklich viel verändert. Auch in der Schule, wo ich in Zeck bin, da sind Schüler und Schülerinnen geschlagen worden, an den Haaren gerissen worden. Also ich hatte einen Banknachbar vor mir, der ist an mir an den Haaren gerissen worden vom Sek-Lehrer und hat Ohrfeigen bekommen. Da hat sich wirklich viel, viel verändert. Irgendwie ist es, ja, in den Firmen ist es vom Geist her dort noch nicht so fortschrittlich. Von der Politik her, da sind wir sowieso in einer speziellen Situation. Ich habe auch über 20 Seiten im Buch, wo ich die Kultur, wo ich mir wünsche in Firmen, vergleiche mit der direkten Demokratie. Vor allem einfach mit dem Geist, dass der Souverän das Volk ist. Wir sind der Souverän, wir sind die höchste Instanz in der Schweiz. Und in England zum Beispiel ist es Parlament. Und der Boris Johnson, der hat können das Parlament in die Ferien schicken, wenn es ihm beim Brexit dort nicht mehr gepasst hat, dass die mitredet. Und die Queen hat noch das Sagen dazu gegeben. Also wir sind schon sehr privilegiert. Und da ist jetzt aber, wenn ich da, ja, weltweit schaue, da haben wir noch viele so diktatorische Verhältnisse oder einfach so das Hierarchische, dass es ein Staatsoberhaupt gibt, wo am Schluss entscheidet. Und wir sehen es jetzt gerade, ja, in Amerika mit der Präsidentschaftswahl, wie wichtig die Person ist. Und wir in der Schweiz haben gar kein Staatsoberhaupt. Per Verfassung gibt's das gar nicht. Und das ist schon, da habe ich jetzt das Gefühl, ist jetzt nicht so viel passiert in den letzten Jahren, in den Staatsformen. Aber eben, wenn du fragst, wo sehe ich eine Veränderung, dann glaube ich wirklich in der Familie, auch wie Kinder einbezogen werden in Entscheidungen. Das hat es früher noch nicht gegeben. Da hat man einfach gesagt, wenn die Erwachsenen reden, dann sind die Kinder ruhig. Und heute hat sich da viel verändert. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu fest ins Gegenteil kippt. Ich spiele sehr gern mit dem Bild vom Hochnebel. Und ob wir jetzt zu Zürich unter dem Hochnebel sind oder zu Bern, da kann man hin und her pendeln. Aber für mich ist entscheidend, kommen wir irgendwo an die Sonne, finden wir den Weg auf Arosa, wo wir dann an der Sonne sind und den Nebel unter uns haben. Und so ja, gibt es immer These, Antithese. Am Schluss, wenn die Eltern sich dann den Kindern unterordnen und dann die befehlen, dann nachher sind wir wie auf die andere Seite geht vom Grat. Und für mich geht es um ein Miteinander auf Augenhöhe. Ja, also wie gesagt, ich sehe Veränderungen, aber es gibt da gewisse Bereiche, da hat sich noch nicht viel da, vor allem vom Geist her.
Du hast jetzt angesprochen, eben die Veränderungen, die es bei uns in der Familie gegeben hat, und jetzt auch, sage jetzt, unsere politische Situation oder wie die Schweiz Politik lebt. Was hast du das Gefühl, warum gibt es jetzt auch gerade in der Schweiz trotz den ganzen Veränderungen oder trotz den Situationen immer noch Hierarchien in den Unternehmungen?
Ist für mich sehr eine gute Frage. Führe es so zurück darauf, dass wir einfach halt seit der Kindheit konditioniert sind auf Hierarchien. Und ich in meiner Generation mehr als du, wo vielleicht schon mehr das Offene erlebt hast. Aber so meine Generation, das ist einfach noch seit dem Elternhaus konditioniert auf Hierarchie. Die Eltern haben gesagt, was richtig ist und was falsch, was Kind dürfen, was sie nicht dürfen, haben gewertet, was gut und schlecht ist. Und die Kinder haben es entweder übernommen oder haben rebelliert dagegen. Dann im Kindergarten ist es weitergegangen, haben wir jemanden gehabt, oben an uns, der gesagt hat, was läuft und wie es soll sein, in der Schule, in der Lehre, an der Uni, im Militär, überall haben wir immer jemanden gehabt, obendran. Und haben uns einfach an das Modell gewöhnt. Und es gibt einen amerikanischen Professor, den ich sehr schätze, der heißt Edgar Schein. Der hat mal seine Studenten und Studentinnen gefragt, was sie sich denn wünschen in der Zukunft. Und denen ihre Perspektiven ist einfach gewesen, in dem oben unten einmal können wechseln von unten nach oben und die Position einnehmen, wo man anderen sagt, was die zu tun haben. Also die haben gar kein Bild, wie man könnte auf Augenhöhe gemeinsam etwas gestalten. Die haben nur das Bild oben unten und ihr Traum ist, einmal von der Befehlsempfänger zu den Befehlenden zu gehören. Und da habe ich so wie gemerkt, ah ja, genau, das Bild fehlt. Die Erfahrung fehlt. Und eben sie fehlt weniger in den jungen Generationen. Da kann sie schon gemacht werden in der Familie. Und sie fehlt halt viel mehr in den älteren Generationen. Und ich sehe das. Mein Sohn ist 26 und er hat mal eine Stelle verlassen, weil das so hierarchisch zugegangen ist. Und er gefunden, also was ich einbringe, das zählt nicht, da hört man nicht drauf, es interessiert niemand, also kann ich eigentlich auch gehen. Und in meiner Generation ist man einfach geblieben, das ist halt logisch gewesen, dass man nicht zählt und dass die Meinung keine Bedeutung hat. Das ist wie einfach logischer gewesen. Und heute ist es viel weniger logisch und man gewöhnt sich langsam dran, dass man mitredet, mitgestaltet, mitbestimmt. Und ich habe einen Freund, der ist an einer ZHAW und befasst sich schon seit Jahren mit den modernen Formen von Zusammenarbeiten. Und er hat mir gesagt, dass das Interesse an Selbstorganisation jetzt halt wieder bei Firmen in den letzten 2-3 Jahren exponentiell zunimmt. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und das, ich habe auch enorm Hoffnung in die junge Generation, dass die das nicht mehr mit sich machen lassen und dass sich die Unternehmen wirklich etwas überlegen müssen, kulturell und neu aufgleisen, damit sie weiter mit den Jungen zusammenarbeiten.
Für dich jetzt als absoluter Verfechter von Hierarchiefreiheit, vielleicht eine provokative Frage, aber siehst du auch dennoch Vorteile von Hierarchien?
Ja, natürlich hat es den Vorteil von Klarheit, Sicherheit und Ordnung. Also wenn wir irgendeinen Staatschef haben, ob jetzt der Erdogan heisst oder Putin oder so, auch in Krise wird der Ruf an mich lauter nach einem Führer, wo Ordnung macht und Ordnung schafft. Und das ist ein Vorteil, dass wenn jemand ja, das Kommando übernimmt, dass dann eine Klarheit herrscht und eine Ordnung herrscht und eine Sicherheit. Wenn man es aber genauer anschaut, ist es eine häufige Pseudosicherheit und der Preis, den man muss zahlen für die Klarheit, nämlich die Freiheit. Freiheit und Selbstbestimmung und Selbstgestaltung. Wenn man das anschaut, dann nachher kauft man die Sicherheit für mich viel zu teuer ein. Und wir in der Schweiz, wir haben auch Sicherheit. Wir haben sogar enorm Sicherheit, weil es eben im System innen ist. Und die Sicherheit, die man überkommt von einem Staatschef oder von einem Unternehmensführer, wo die Firma durch schwierige Zeiten führt. Ich meine, der kann sterben, das ist ja nur ein Mensch. Oder der kann irgendwann weggehen oder pensioniert werden oder nicht mehr mögen, nicht mehr wollen. Und dann nachher haben wir das nicht im System, die Sicherheit, sondern wir haben es an einer Person festgemacht. Und darum ist es eigentlich nur eine Pseudosicherheit. Und wenn wir es können im System abbilden, so wie wir es in der Schweiz geschafft haben, ich habe mal einen Bundesrat gehört reden, wo irgend so eine Staatssekretärin weggegangen ist und man ihn gefragt hat, ist jetzt das nicht schlimm für die Schweiz? Und er gesagt hat, nein, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir bauen nicht auf Personen, wir bauen auf System. Und da kann auch eine Person weggehen, das System trägt. Und das ist für mich der grosse Unterschied. Drum ja, es hat Vorteile, aber wenn man es genauer anschaut, sind es Pseudo-Vorteile und es ist einfach viel zu einem höheren Preis verbunden, wenn man so auf Personen fixiert.
Du schreibst in deinem Buch von diesen 3 M in diesem Zusammenhang: Macht, Money und Manipulation. Was hat es da damit auf sich?
Ja, das sind für mich die Nachteile vom alten Paradigma, die Machtkumulation bei einzelnen Personen. Und das ist ja eben das Spannende, dass wir im Schweizer Staatswesen genau gegen das arbeiten. Es geht darum, Macht zu verteilen. Und wir haben so im Politischen so das Gen, wenn eine Person zu viel Macht überkommt in der Schweiz, dann nachher sträuben sich unsere Nackenhaare und wir werden ja, es regt sich etwas gegen das und man probiert die Macht wieder zu verteilen. Aber in den Firmen nicht. Natürlich, dort ist der grösste Unterschied. Die Firma gehört jemandem. Und ich kann mit meinem Handy machen, was ich will. Ich kann es auch in den Zürichsee reinrühren, weil es gehört mir. Und wenn jemandem die Firma gehört, dann nachher kann die Person machen, was sie will mit dieser Firma. Und ja, dann hat es zu tun mit Macht, es hat zu tun mit Money, mit Geld und, was ich sehr häufig gesehen habe, mit Manipulation, dass die Leute, wo Macht besetzt, die Positionen haben, dann ja das Ganze so manipulieren, dass es für sie stimmt. Dass sie ihren Bonus können optimieren, ihren Status optimieren. Ich habe Kontakt gehabt mit einer Firma, auch in der Schweiz, wo der CEO sehr allergisch reagiert hat, wenn jemand so gegen ihn geredet hat oder eine andere Meinung gehabt hat oder er das Gefühl gehabt hat, jemand saget an meinem Stuhl, dann ist die Person nicht mehr lange im Unternehmen gewesen. Und ich habe das auch gelesen von Leuten, die beim Elon Musk geschafft haben. Da hat jemand beschrieben, es hat mal in der Sitzung jemand eine andere Meinung vertreten als er. Und ist seither nie mehr gesehen worden in so Sitzungen. Also das ist so das Machtmanipulative, wo man einfach schaut, wenn man so eine Machtposition hat, und das verstehe ich auch, das hat so einen Sog, dass man will in der bleiben und schauen, dass man das kann behalten kann. Man sieht das auch gut im politischen Bereich, wie die Leute um ihre Wiederwahl ringen. Ich mag mich erinnern, wo in Russland einmal das System gemacht worden ist, dass der Putin möglichst lang kann Staatschef bleiben, dass es dann so eine Abwechslung gibt, wo die Macht dann an den Regierungschef übergeht und dann wieder zum Staatschef zurück. Und der Regierungschef ist einfach der verlängerte Arm gsi von Putin. Also da passieren Sachen, zum einfach ja sich an der Macht halten, weil das hat so etwas Süßes, das macht süchtig. Und ja, es hat auch mit dem Geld zu tun, mit dem Status zu tun. Da ist die Welt voll von so Geschichten. Und das ist einfach so in dem alten Paradigma von der Hierarchie sind das so 3 M, die ich da als Titel genommen habe im Buch. Die 4 M, man muss Menschen mögen, das ist dann mehr das neue Paradigma, wo man gern mit anderen zusammenschafft und nicht so seine Position schützt durch alle Böden durch und auch Widersacher probiert, mundtot zu machen und außer Gefecht zu setzen. Das ist so, ja, altes, neues Paradigma.
Hey, jetzt sehe ich selber in meiner Arbeit, dass immer wieder Unternehmen von sich selber sagen, dass sie eben flache Hierarchien leben. Es gibt eine Du-Kultur, Open-Door-Politik. Wie stehst du zu solchen Aussagen?
Ja, ich habe da eine gewisse Skepsis. Vor allem, wenn es so darum geht, dass das Du das Wichtigste ist oder dass die Manager darauf schauen, dass sie ohne Krawatte kommen, dass sie mit Turnschuhen kommen, dass es so Lounges gibt und so weiter. Für mich sind das Sachen an der Peripherie. Wenn man so Zwiebeln anschaut, dann ist das, sind das so die äußeren Schichten. Das sind die, wo einem gerade ins Auge stechen. Und wir Menschen, wir gehen manchmal auch darauf hinein, auf den Glanz von diesen äußeren Schichten. Aber für mich geht es um den Kern. Ist im Kern innen wirklich ein Wille da, mit allen zu schaffen? Und der Wille da, eine Art Gleichwertigkeit. Ich rede jetzt nicht von Gleichheit, Egalité, sondern von Gleichwertigkeit. Weil wir sollen auch nicht gleich sein. Du kannst Sachen, die ich nicht kann, ich kann Sachen, die du nicht kannst. Und das sollen wir zusammenführen, um miteinander das Beste erreichen. Aber eine Gleichwertigkeit, dass ich nicht das Gefühl habe, weil ich dein Chef bin, ist das, was ich denke, besser und wichtiger als das, was du denkst. Also das ist so eine Sache, die Gleichwertigkeit. Und das ist eine Sache vom Kern der Zwiebeln. Ich habe mich ja so ein bisschen am Rand befasst mit Silicon Valley, was dort läuft. Und dort ist ja auch so die Kultur von locker und mit der Rutschbahn können runterrutschen ins Sitzungszimmer und also die coolen Sachen, wo sehr anziehend ist. Also es gibt immer noch mega viele Junge, die bei Google arbeiten wollen, weil sie so locker ist und so cool. Und wenn man aber so genau her schaut, dann hat es eine knallharte Kultur. Wenn jemand das Game nicht mitspielen will, dann sind die Leute mega schnell weg vom Fenster. Und darum, wir neigen so dazu, zu verharren an dieser Oberfläche, an dieser Du-Kultur und eben an diesen Früchtekörben, die rumstehen. Und natürlich, das soll auch sein, das ist völlig okay. Aber das, auf was es ankommt, das ist für mich der Geist, das ist der Kern der Zwiebeln. Und dort geht's für mich um Wert. Es geht um eine Denkhaltung. Fühle ich mich besser? Bin ich in der Macht? Und andere haben weniger Macht? Oder bin ich bereit, die Macht zu verteilen und ein Gemeinschaftswerk mit anderen zu machen? Wobei dort muss man dann, also man kann nicht Chefs ersatzlos streichen. Man muss ein System haben. So eben wie wir in der Schweiz haben, ein ausgeklügeltes System, wo die Sicherheit gibt, mit Initiativrecht, Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip, die Machtverteilung. Das ist wirklich ein System, wo über Jahrzehnte gewachsen ist, wo auch immer wieder verfeinert wird und angepasst wird. Das braucht es, sonst kann man nicht auf Chefs verzichten. Und ja, die flachen Hierarchien, warum denn überhaupt noch Hierarchien? Also, warum soll es denn noch Leute geben, die mehr verdienen als andere, wenn man die Leute ja lässt, selber gestalten? Und darum, wenn ich höre, flache Hierarchien, ja, schon mal nicht schlecht. Aber ja, warum überhaupt noch? Das sind dann so Fragen, wo ich, ja, manchmal sind die Hierarchien eben gar nicht so flach. Sie sind ein bisschen versteckt und sie sind gut getarnt, aber sie sind eben nicht so flach, wie man meint.
Du hast jetzt schon ganz viel darüber erzählt, aber vielleicht noch ist einfach kurz auf den Punkt gebracht. Du vertrittst ja die für viele Unternehmen vielleicht noch ein bisschen ungewohnte oder auch radikale Ansatz von einer Hierarchiefreiheit. Und dann ist ganz kurz auf den Punkt gebracht, was bedeutet das konkret, die Hierarchiefreiheit im Unternehmen?
Lass mich zuerst noch sagen, dass ich in meinem Buch und in meiner Position natürlich mich sehr damit befasst habe und für Selbstorganisation plädiere. Das heisst aber nicht, dass ich nicht auch Firmen begleite, die Hierarchien haben und wo von einem Ort herkommen, wo sie die Hierarchien mittelfristig auch behalten werden. Ich habe einen Kunden, wo ich sehr intensiv zusammenarbeite mit dem, und dort glaube ich nicht dran, dass die Hierarchien werden, abgeschafft werden in den nächsten Jahrzehnten. Und trotzdem kann man sehr viel erreichen, dass die Führungskräfte wegkommen vom Kommandieren mehr zum Begleiten, zum Fördern, zum die Leute machen lassen. Und natürlich stelle ich mir dann die Frage, ja, warum braucht es dann noch? Man könnte die Coach-Rolle auch rotieren lassen im Team. Aber also da bin ich pragmatisch genug. Habe ja auch schon genug Jahre auf dem Buckel. Bin pragmatisch genug. Ich sehe, es gibt auf der Welt sehr viele verschiedene Formen, und die Position, wo auch der Buchtitel ist, hierarchiefrei ist besser. Das ist eine Position, wo ich natürlich dafür einstehe, aber ich bin sehr gern bereit, auch Unternehmen abzuholen, wo sie sind, und sie dort zu begleiten, wo sie es brauchen. Und ja, natürlich, der Ansatz ist neu. Er mag radikal scheinen, aber wenn man das genau anschaut, ist es gar nicht so eine Hexerei. Was heißt das, Selbstorganisation? Es heißt, dass der Souverän das Volk ist. Das heißt, in der Firma sind die Mitarbeitenden die bestimmen. Und wenn es um ganz wichtige Themen geht, wie zum Beispiel die Vision von einem Unternehmen, dass einfach alle können mitreden. Und natürlich stellt man mir dann immer die Frage, ja, aber wer entscheidet dann? Und da fehlt einfach die Erfahrung, dass man als Team kann entscheiden. Wir in der Schweiz, wir entscheiden mit Mehr- und Minderheit. Wir entscheiden an der Urne mit Ja und Nein. Das finde ich für eine Firma völlig ungeeignet. Da gibt's nachher eine Minderheit in einer Firma, die ist unzufrieden, weil sie verloren hat. Und ich finde, in einer Firma müssen alle damit können leben, mit einem Entscheid. Und da gibt es ein Entscheidungsprozedere, das kommt aus der Soziokratie. Das heißt Konsent, nicht Konsens, sondern Konsent. Und da tut man im Team über einen Entscheid abstimmen. Die Person, die moderiert, sagt, ja gut, ich nehme den Vorschlag auf vom Raphael und bringe zur Abstimmung, dass wir das und das machen. Eins, zwei, drei. Und auf drei machen alles Zeichen. Die, die so machen, die sagen, jawohl, bin einverstanden mit dem und habe keinen Kommentar. Die, die so machen, sagen, ja, bin einverstanden mit dem, aber ich habe noch einen Kommentar. Und die, die so machen, und das ist so die offene Hand, es ist nicht das, wo heisst negativ, sondern es ist eine Perle in den Muscheln. Und in diesen 5 Jahren ungefähr, wo ich Firmen begleite mit diesen Entscheidprozedere, habe ich noch nie einen Einwand gesehen, und der Einwand blockiert. Der blockiert den Entscheid. Ich habe noch nie einen Einwand gesehen, wo ich das Gefühl hatte, ah, das ist so Trötzli, eine Trotzreaktion, oder irgendjemand, der sein Partikularinteresse will durchsetzen. Ich habe jedes Mal, wenn ich moderiert habe, dürfen sagen, hey, danke vielmals für den Einwand. Das ist ein Punkt, wo niemand so gecheckt hat, wo niemand so angeschaut hat. Jetzt will ich den Einwand integrieren, dass wir irgend zu einem Entscheid kommen, wenn wir es einmal einen Monat ausprobieren und dann wieder zusammenkommen. Und so kommt man dann zu einem Entscheid, wo alle können leben damit. Also das ist so eine konkrete, für mich zentrale Form von Hierarchiefreiheit, dass man im Team entscheidet. Und ich habe schon mit Leuten geredet, die sagen, du Peter, es ist nicht zum Aushalten, wir haben Soziokratie eingeführt und wir entscheiden über jeden Mist im Team, was wir für Zeit verlieren wegen dem. Das ist völlig ineffizient. Und da finde ich das auch mega schade, dass sich die Firmen nicht begleiten lassen oder die Organisationen und selber etwas wursteln und am Schluss ins Ineffiziente reinfallen, wo es allen ablöscht. Weil das zweite Element zum Entscheid im Team ist, dass alle, die eine Rolle haben, in ihrer Rolle in Eigenverantwortung entscheiden. Also wenn du in unserer Firma oder Organisation die Rolle hast vom Einkauf, entscheidest du im Einkauf allein. Du musst nicht jedes Mal, wenn du jetzt wieder irgendetwas einkaufst für unsere Firma, 100 Packungen WC-Papier, musst du nicht eine Sitzung machen. Du entscheidest. Du hast die Rolle. Und wir als Team haben dir das Vertrauen geschenkt, dass du in deiner Rolle entscheidest. Wenn du jetzt aber unsicher bist, weil das so ein grosser Betrag ist oder weil das so neu ist für unsere Firma, dass du jetzt das einkaufst, dann nachher kommst du auf jemanden zu, Kollegin und Kollege, und sagst, du, ich bin da unsicher, wie ich in meiner Rolle soll entscheiden. Können wir das mal miteinander besprechen? Und vielleicht kommen wir dann auch zusammen zum Schluss, dass wir da jetzt wirklich das Team involvieren und dass wir so einen Konsensentscheid machen. Und dann, für das müssen wir nicht einmal eine Sitzung machen. Ich habe eine Firma in Selbstorganisation gehabt, dort haben wir einen Chat gehabt. Es war dort noch WhatsApp gewesen. Ein WhatsApp-Chat. Dann hast du das in den Chat gestellt. Ich schlage vor, dass wir das einkaufen und bitte um euren Konsent bis am nächsten Mittwochabend. Und ich bin auch in dem Chat gewesen. Ich habe dann gesehen, wie die Daumen hochgekommen sind. Oder wenn jemand gefunden hat, nein, es ist zu wichtig, wir müssen eine Sitzung machen für das, ich will das diskutieren, dann ist das dann zu einer Sitzung gekommen. Und wenn das einmal eingespielt ist, das funktioniert hervorragend und hilft, die Leute aus dem Kind-Ich ins Erwachsene-Ich aufzubringen. Weil sie in ihrer Rolle selber entscheiden, weil sie auch in den Teamentscheidungen ihre Stimme einbringen. Also das sind jetzt so zwei Elemente von so Praktiken, wie man das kann selber organisieren kann. Und im Buch führe ich da die 15 wichtigsten Praktiken, die führe ich auf. Ich habe mal das Feedback bekommen zum Buch, das hat mich sehr gefreut, wo jemand gesagt hat, dass das Buch so eine riesige Amplitude hat, dass das sehr ins Philosophische, ins Geistige aufgeht, in Mindset, aber auch mega praktisch wird. Und wirklich so die kleinen Schritte, die Elemente von der Selbstorganisation erklärt und aufführt. Und eben eine grosse Amplitude hat. Und ja, das hat mich dort sehr gefreut. Und das ist mir auch wichtig, dass ich so den Überbau, Denkhaltung, den Geist, dass ich den probiere zu beschreiben. Und aber auch die ganz konkrete Methode, die es braucht, damit das funktioniert.
Ja, du, in deinem Buch beschreibst du ja dein Konzept, das heißt Flow-Kultur, wobei Flow eigentlich das Akronym ist für Freiheit, Leichtigkeit, Offenheit und Wirksamkeit. Welche Bedeutung haben die vier Wörter jetzt in dem Zusammenhang mit Selbstorganisation in Unternehmen?
Also ja, natürlich, es ist ein Akronym und der Flow aber kommt auch noch dazu. Das ist dann wie so das Resultat, das ist so Quintessenz nach diesen vier Elementen, dass es dann in Flow kommt. Und ich kann das dürfen erleben, sowohl in einer Firma, wo ich einmal geschafft habe, wie das ist, wenn man zusammen im Flow ist. Und ich habe das so total cool gefunden. Und ich erlebe es auch so, wenn ich kledern und so in einer Route rein bin, dann vergesse ich die Zeit und ich höre die Autostrasse unten nicht mehr. Also da ist man wirklich voll in dem Flow rein. Und ja, also Freiheit, das erste F dort, das ist mir enorm bedeutend. Ich finde, wir Menschen, wir haben den freien Willen, wir sind frei geboren und ich finde, das ist das eins von denen Zielen, wo wir uns dürfen darauf hin entwickeln, die Freiheit. Und ich meine nicht nur die äußere Freiheit, ich meine nicht nur Meinungsfreiheit oder dass wir frei rumlaufen dürfen oder Pressefreiheit, sondern ich meine auch die Freiheit von unseren Konditionierungen. Die Freiheit von unserer Vergangenheit, wo wir geprägt worden sind, dass wir uns da befreien und die Muster, die Automatismen durchbrechen. Wie du mich gefragt hast, ja, warum sind wir immer noch in der Hierarchie? Das sind einfach Konditionierungen, wo wir mitschleichen und uns gar nicht vorstellen können. Also, wir könnten schon, wenn wir anfangen würden, wie das wäre, wenn wir frei miteinander zusammenarbeiten und frei miteinander zusammenleben. Und das zweite L, die Leichtigkeit, da, das ist für mich auch so ein zentraler Faktor. Ich bin gross geworden im Leistungsprinzip. Das ist nicht um Leichtigkeit gegangen, sondern um Leisten, um noch mehr Leisten. Und darum habe ich auch in der Schule probiert, gute Noten zu machen, weil ich gemerkt habe, ich werde ein bisschen mehr geliebt, wenn ich mit guten Noten heimkomme. Und das Leistungsprinzip, das ist enorm bedeutend gewesen in meiner Jugend. Und das zu ersetzen durch Leichtigkeit oder auch durch das Spielprinzip, alles viel leichter zu nehmen und spielerischer zu nehmen, das finde ich, dürfte ich auch in einer Firma Einzug halten, weil der einseitige Fokus auf die Leistung hat einen höheren Preis. Wenn wir schauen, was passiert mit der Burnout-Kurve, wie die in den letzten Jahren ansteigt, wie die Sanatorien und Kliniken überlastet sind. Ich habe kürzlich für einen Mitarbeiter bei einem Kunden einen Platz gesucht in so einer Klinik. Ich habe umtelefoniert und geschrieben, bis ich da einen Platz gefunden habe. Und ich sehe das auch, ich beobachte das. Ah, da ist wieder eine Führungskraft, die ausgeschieden ist, krank geschrieben. Man darf es aber nicht sagen, oder? Erschöpfungsdepression, das ist ja ein Geheimnis. Aber es ist wie allen klar, ja, es ist ein Burnout. Und das ist so für mich eine direkte Folge von dem Leistungsdenken, von dem Leistungsprinzip, wo einfach überhand genommen hat. Und die Leichtigkeit, die wird belächelt. Müßiggang ist aller Laster Anfang, habe ich noch gelernt. Und der Ricardo Semmler, den ich dir am Anfang gesagt habe, wo die Firma hat in Brasilien, wo für mich so ein Vorbild ist, er plädiert für Müßiggang, für Idleness in seinen Büchern, dass man, also ist genau die Leichtigkeit. Und das O für Offenheit, ja, auch da geht's drum, dass wir offen sind für neue Formen, offen sind für Out-of-the-Box-Denken und nicht so mit unseren Scheuklappen, es braucht Hierarchie, das hat es schon immer gegeben, das kann nicht funktionieren ohne, es braucht einen Chef, der entscheidet. Das sind so die engen Sichtweisen und dass man dort offen wird für neue Formen, auch für Fantasie, für Kreativität. Das ist so für mich die tiefe Bedeutung vom O. Und natürlich die Wirksamkeit. Da sehe ich ein Manko bei den Mitarbeitenden, dass sie einfach, ja, eingeschränkt sind und nicht können erleben, häufig nicht können erleben, dass sie können wirksam sein können, dass das, was sie denken und wollen, dass das kann eingebracht werden, dass das diskutiert wird im Team, dass das einen Wert hat. Die Wirksamkeit, das Erlebnis, das fehlt vielfach. Vor allem, wenn man im Büro schafft. Wenn man jetzt den Rasen mäht, einen Tag lang, dann kann man am Abend zurückschauen und kann sagen, das habe ich gemacht. Am Anfang, heute Morgen, ist da noch höchstes Gras gewesen. Und jetzt habe ich das geschafft an dem heutigen Tag. Leute, die auf dem Bau arbeiten, die haben das auch noch viel länger. Oder wo Häuser bauen, die sehen den Effekt von ihrer Wirksamkeit und was sie beigetragen haben. Und Leute, die im Büro arbeiten oder mit mit so abstrakten Sachen schaffen, denen fehlt das vielfach. Und es ist einfach so ein Motivationsfaktor, wenn man sich kann als wirksam erleben. Darum ist das auch in diesen vier Buchstaben drin aufgenommen worden.
Ja, das ist es schon gesehen mit dem ersten Teil vom Interview mit dem Peter Wyss zum Thema Kultur auf Augenhöhe. Ich hoffe natürlich, dass dir der Podcast genauso gut gefallen hat wie mir. Mich würde es natürlich sehr freuen, falls das der Fall ist, wenn du den Podcast würdest bewerten und kommentieren. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast auch würdest abonnieren und nächste Woche oder zukünftig wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.